Der Griff von oben. Markus 1, 16 bis 20. Als er aber am Galiläischen Meer entlang ging, sah Jesus Simon und Andreas, Simons Bruder, wie sie ihre Netze ins Meer warfen, denn sie waren Fischer. Und Jesus sprach zu ihnen: Folgt mir nach, ich will euch zu Menschenfischern machen. Sogleich verließen sie ihre Netze und folgten ihm nach. Und als er ein wenig weiter ging, sah er Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und Johannes, seinen Bruder, wie sie im Boot die Netze flickten. Und alsbald rief er sie, und sie ließen ihren Vater Zebedäus im Boot mit den Tagelöhnern und folgten ihm nach. Die Art und Weise, wie Jesus seine Jünger aus den Fischern vom See Genezareth herausholt, gehört zum seltsamsten von allem, was uns die Bibel berichtet. Was uns bei der Berufung der Jünger vor allem auffällt, das ist, ich möchte sagen, die Wortkargheit des Vorgangs. Nichts von langen Belehrungen oder gar Überredungskünsten. Ein knapper Anruf, ähnlich einem Kommando, und als Antwort darauf Gehorsam des Angerufenen. Die Wortknappheit sowohl beim Meister als auch bei den Gemeisterten ist das äußere Zeichen dafür, dass hier eine Entscheidung fällt. In entscheidungsvollen Augenblicken werden wir still. Wenn der Fischer das Netz einzieht, wenn der Gießer den Zapfen wegstößt und der Guss hervorsprühend sich vollzieht, wenn der Chirurg den entscheidenden Schnitt führt, dann hört alles Plaudern auf und es wird nur mehr gehandelt. Diese Stille des Handelns, die mit gleichem Recht eine Stille des Geschehens könnte genannt werden, liegt über dem Bericht von der Berufung der Jünger. Die Jünger ahnen, jetzt gilt's. So wie es noch nie gegolten hat in ihrem Leben, jetzt gilt's ein für allemal. Zwar weiß kein Mensch, was in diesen Männern beim Anruf des Meisters vor sich geht. Der Bericht selber verliert kein Wort darüber. Aber wir sehen und trauen unseren Augen kaum, diese Männer stehen auf und gehen von ihrem Vater weg und was mehr ist, von ihren Netzen weg, vom See weg, vom Beruf weg, der ihnen im Blute sitzt, stehen auf und folgen Jesus nach. Es ist in der Folgezeit von vielen Wundern, die unter der Hand des Heilandes geschahen, die Rede. Das da ist das Erste, das Wunder des Gehorsams und der Nachfolge. Jesus hat in der Folgezeit viele arme Menschen gelöst von starken und stärksten Bindungen, dass er mit seinem Ruf hier vier Männer ablöst von ihren Verkettungen an die Vergangenheit und dazu noch vier Fischer und sie freimacht für den Dienst, das ist eine seiner ersten Erlösertaten. Du meinst doch nicht etwa, die Nachfolge, wie sie uns hier gezeigt wird, sei einzig und allein menschlicher Gehorsam. Wer meint, die Nachfolge aus der menschlichen Gutwilligkeit erklären zu können, der hat's noch nie probiert, nachzufolgen. Sonst hätte er bald gemerkt, wie hart und zäh die Bänder sind, die uns mit der Umgebung und mit der Vergangenheit verknüpfen. Es ist dazu wohl die völlige menschliche Bereitschaft und Offenheit nötig, die der reiche Jüngling nicht aufbrachte, und der greise Nikodemus auch nicht, die aber bei diesen großen Kindern da vom See Genezareth vorhanden ist, und zwar so vorhanden, dass Jesu kraftbegabter Anruf einschlägt und dass befreiende und bewegende Kraft wirksam wird. So wirkt Gott. Nicht der harmlose Gott, sondern der Gott, der seinen Willen hat und diesen Willen durchsetzt, der seine Pläne hat und diese verwirklicht. So wirkt der Gott, der nicht ein Gedankengebilde ist oder eine Idee, sondern jemand, eine Person, eine anrufende und zugreifende. Ich sah einst einen Fischer am See, der ging hin zum Fischkasten und beugte sich darüber. Da unten wimmelte es von Fischen mit grauen Rücken, einer grau wie der andere. Und nun greift er hinein von oben herab und holt sich einen heraus. Er ist grau wie alle, aber nun ist er herausgehoben aus dem Kasten, er mag sich wehren und winden, der Griff von oben hält ihn umschlungen und lässt ihn nicht mehr los. So greift der Gott, den uns die Heilige Schrift offenbart, in seine Welt hinein, und wen er erfasst mit seinem Griff von oben, der kommt nicht mehr von ihm los. Das ist der Gott, den wir nicht zu beweisen brauchen mit mühsamen Gedankenkünsten, der Gott, der sich selbst beweist mit handgreiflicher Deutlichkeit. Wir wollen ehrlich sein, nicht wahr? Der Gedanke, dieser Gott könnte eines Tages nach uns greifen, beklemmt uns fast ein wenig das Herz. Diese Angst ist sozusagen normal. Sie ist der Wille in uns, der nicht Gottes Wille ist und diesem widerstrebt. Diese Angst verrät, wie es um unsere Bereitschaft steht. Aber auch dann, wenn wir bereit sind, uns unter Gottes Willen zu beugen, löst der Gedanke an den Ruf und Griff aus der Höhe in uns einige Bangnis aus. Das Absterben, das dann einsetzt, wenn Gott uns anruft und zugreift, ist nun einmal keine Kleinigkeit. Unsere Netze sind uns allen viel zu lieb. Wir wollen nicht dergleichen tun, als geben wir sie mit Freuden und ohne Zittern auf. Aber das Versprechen des Meisters ist uns bekannt, dass derjenige, der sein Leben verliert um seinetwillen, das Leben gewinnen wird. Die Nachfolge bedeutet für die Jünger eine harte Rekrutenschule. Die Nähe des Meisters lässt keine Weichlichkeiten zu. Das Merkwürdige ist darum, dass in den Evangelien kein Ton laut wird, als hätten die Jünger jemals wieder zu den Netzen zurückbegehrt. Ja, es geht ihnen seltsam in der Nachfolge. Manches dünkt sie jetzt süß, was sie vorher bitter dünkte. So wie sie früher meinten, nicht ohne Netze und nicht ohne die lockenden Schätze der Tiefe leben zu können, so ist ihnen später der Blick aufgegangen für andere unergründliche Schätze. Nachdem sie einmal den Segen der Gemeinschaft mit dem Herrn geschmeckt haben und den Segen der Nachfolge, wird es ihnen geschenkt, dass sie mit Freuden arm sein können, mit Freuden warten und mit Freuden sich einsetzen können. Und schließlich, der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Habt ihr jemals Hunger gehabt? Nein, nie, keinen. Hungern müssen sie nie mehr.